Ja, wie kraftvoll ist dein Name, Jesus. Wir loben deinen heiligen Namen. Wir loben dich, Herr. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was sind das für wunderbare Worte, die wir dir dürfen sagen, Herr? Du bist jetzt da. Unsere Seelen sollen sich jetzt öffnen. Unsere Herzen sollen sich auftun. Dass wir empfangen können und dich sehen, wer du bist und wie gut du bist. Damit wir dir alle Ehre geben können, die dir allein gebührt. Wir erheben dich, danken dir. Bist du unser Gott, unser Herr. Amen. Preise den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Wenn ich das lese, dann merke ich, das tut mir einfach gut. Ich war kürzlich mit jemandem zusammen, wo ich gemerkt habe, die Person möchte sich Sorgen machen. Und ich war am Vorbereiten von dieser Predigt und dann ist mir das in den Sinn gekommen. Die Person ist auch Christ, ist gläubig und ich habe gesagt, einfach den Psalm. Preise den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Und schon allein, wenn man das ausspricht, tut einem das irgendwie gut, dunkt es mich. Und ich selber, ich habe sehr viel Grund, zum Gott ehren und ihn preisen in meinem Leben, wenn ich schaue, was ich alles erleben durfte schon, was Gott tun hat in meinem Leben. Was er, wie er mich wunderbar beschenkt hat, mit viel mehr als dem, was ich eigentlich brauche, da kann ich wirklich ihn nur loben. Und auch wir als Gemeinde haben Grund zum Danken, wir wissen es. Wir sind 10 Jahre jetzt hier in der Post und Gott hat uns neue Räume geschenkt. Viele von uns wissen, mit wahrführten besonderen Begebenheiten, dass das verbunden war und dass Gott uns das geschenkt hat. Wir werden also zurückgehen an den Ort, wo wir eigentlich einmal waren, an der Gallusstrasse 15 und jetzt auch 17. Und an der Gallusstrasse 15, in dieser Kapelle, da sind wir schon, die Kapelle, die steht schon seit 111 Jahren, in diesem Jahr. Im 2017 wird sie 111 Jahre alt und in dem Jahr, wo sie 111 wird, gehen wir zurück. Aber wir gehen nicht mehr zurück in einen Raum, wo all die Jahre Versammlungen gewesen sind, wie jetzt hier, sondern der Saal wird umgestaltet in eine Cafeteria. Warum? Weil es zu klein geworden ist. Es reicht nicht mehr für einen Versammlungsraum und wir machen jetzt eine Cafeteria. Das ist aber nicht negativ. In einer Cafeteria haben wir Begegnungen von Menschen, die sich ermutigen, die zusammen sind, die Gemeinschaft pflegen. Grund zum Danken. Und er hat uns über all die Jahrzehnte als Gemeinde einen Haufen geschenkt, geistliche Nahrung weitergegeben. Unsere Gemeinde feiert nächstes Jahr den 144. Geburtstag. Niemand von uns hat das erlebt. Und ich bin einfach dankbar, dass eine Gemeinde so lange kann da sein und dass wir so lange auch feiern. Also Grund genug, schon auch aus Sicht der Gemeinde, um in den Psalm miteinander einstimmen und Gott zu loben. Gott loben, das machen wir in jedem Gottesdienst. Wir ehren ihn. Der Psalm 103, der ist weitum bekannt. Ich habe kürzlich mit einem Kollegen im Geschäft ihm das auch erzählt, dass ich jetzt hier eine Predigt habe über Psalm 103. Und er hat gesagt, ja, was ist da für einen? Und die haben ihm die ersten 2 Verse gesagt und er hat den auch gekannt. In diesen Psalmen, da haben wir ja den Untertitel «Der Seele eine Sprache geben». Und das machen wir in diesen Psalmen jetzt. Und wenn wir schauen, in dieser Psalmserie, die wir hier miteinander hatten, dann haben wir Gefühle zum Ausdruck gebracht. In diesen Psalmen kommen Gefühle zum Ausdruck. Ein neues Lied, da ist richtig pfiffig losgegangen dort. Wir haben laute Musik gemacht. Dann haben wir ganz das Gegenteil gehört, Ruhe von der Seele. Die Seele kann nicht immer nur toben und sich freuen. Sie braucht Ruhe. Wir haben über Glauben geredet, über Sehnsucht nach Gottes Nähe. Das entsteht alles in unserer Seele, wie wir geborgen sind unter dem Schutz von Gott. Gottes Nähe. Aber auch die Gefühlsschwankungen, die es gibt, wenn wir das Gefühl haben, wir sind verloren von Gott. Da ist es tief runtergegangen. Bis zu den Tränen, wo wir brüllen über Situationen, über Sachen, manchmal über uns selber. Aber nachher entsteht Frucht. Und heute kommt der Abschluss von dieser Serie, die 8. Predigt, der 8. Teil. Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Und das ist typisch für Psalmen. Wenn wir am Schluss bei den Psalmen schauen, dann steht ganz oft ein Lob. Und so schliessen wir auch unsere Predigtserie jetzt hier ab und loben Gott und schauen da drin rein. In unserem Gottesdienst wollen wir immer unseren Seelen auch eine Sprache geben. Das machen wir, indem wir Gebetszeiten haben. Das machen wir eben speziell auch mit Lobpreiszeiten und ehren so Gott. Ich persönlich geniesse das, auch die Zeit vorher. Wenn wir so können vor Gott sein, wenn ich vor Gott sein kann, das ist mir wichtig. Und manchmal gibt es auch Leute, die schreiben einen eigenen Psalm, auch in Form von einem Gedicht. Und Maya hat ein Gedicht geschrieben, und sie wird uns das vorlesen. Jetzt muss ich noch schnell das Mikro haben. Dankeschön. Ein Gedicht ist eigentlich wie ein Psalm. Komm nur. Adrian hat uns ja auch aufgefordert, schreib deinen eigenen Psalm. Das hast du aber schon gemacht, bevor er uns aufgefordert hat. Und jetzt wollen wir gerne hören.
Neue Sicht. Was für ein Tag, den Gott will schenken, an dem er mir mein Blick will lenken, auf das, was er sieht, heut und morgen, mit Sicht auf Jesus statt auf Sorgen. So kann ich sehen die Sonne trotz Regen, und unterm Schnee wächst neues Leben. In dunkler Nacht acht ich auf Sterne, fühl auch im Winter Gottes Wärme. Hör trotz des Lärms die Vögel singen, darf auch in Schwachheit Sieg erringen. Tobt grausam Krieg, wohnt in mir Frieden. Naht mir ein Feind, üb ich das Lieben. Geschieht mir Leid, lehr ich vergeben. Auf böses Wort, da darf ich segnen. Lass mich in Angst zum Beten führen. Seh auch in Not die offenen Türen. Halt mich am Wort fest, lockt die Sünde. Trotz Tränen find ich Dankesgründe. So lehrt mich Gott, wie er zu schauen, voll Zuversicht, ganz ihm vertrauen. Das ist die Sicht nach Gottes Wille. Kein Schauen durch die rosa Brille. Auch nicht auf Äußeres blickt sein Auge. Das, was bei Gott zählt, ist der Glaube. An jedem Tag, den du wirst schenken, hab Dank, dass du mein Blick willst lenken.
Danke vielmals. Das Gedicht hat den Titel «Neue Sicht». Und ich finde es toll, das passt jetzt genau, weil der David hat es gleich gemacht. Er hat seinen Blick gelenkt, ganz bewusst und nicht einfach per Zufall, zähl irgendwie etwas machen lassen, sondern er hat seiner Seele einen Auftrag gegeben und gesagt, schau dort an. Und das Gedicht hat genau den Titel, schau dort an, meine Seele. Und Maya hat schön aufgezählt, verschiedenste Sachen, die neue Sicht, der neue Blick auf Jesus. Wenn wir aber jetzt merken, das hat ja viel mit der Seele zu tun, lobe den Herrn meine Seele und der Seele einen Auftrag geben, dann frage ich mich, was ist denn die Seele eigentlich? Eine recht schwierige Frage. Aber wenn der David seiner Seele einen Auftrag gibt, dann sollte sie uns interessieren, mit wem schwätzt er denn da eigentlich? Seele, der Begriff, der kommt aus dem Griechischen und heisst eigentlich Psyche. Und wenn man das auf Deutsch übersetzt, oder eben Psyche, wenn man das auf Deutsch übersetzt, dann heisst das Hauch, Atem, Seele. Das ist ja das, was Gott eingehaucht hat, das Leben. Und wenn man im Duden schaut, wie das beschrieben ist, die Psyche oder die Seele, dann ist das die Gesamtheit vom Fühlen, vom Empfinden und vom Denken, von einem Mensch, der ihn so ausmacht. Und der Duden sagt, Psyche ist der substanz- und körperlose Teil vom Mensch, der nach religiösem Glauben unsterblich ist, nach dem Tod weiterlebt. Laut Duden. Das Ziel beinhaltet also den Verstand, den Wille, Gefühl. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann merken wir, aus der Seele wird unser Leben gesteuert. Unser Leben wird dort rausgelenkt. Also ist es gut, wenn wir das nicht einfach daher flattern lassen und irgendwie etwas passiert mit unserem Leben, sondern die Seele steuert ja unser Leben. Aber wer ist denn die Seele? Unsere Seele ist geprägt worden während dem ganzen Leben. Empfindungen haben wir aufgenommen in unserer Seele. Und wir sind geformt worden, von Kindheit an. Und unsere Seele reagiert. Unsere Seele leidet auch. Wenn meine Seele leidet, habe ich das nicht gern, dann mache ich sofort irgendetwas, damit es ihr wieder gut geht. Also das Ziel ist immer, es soll mir gut gehen. Aber wie machen wir das natürlicherweise, dass der Seele gut geht? Wir schauen nach aussen. Was muss ich machen, dass es mir wieder gut geht? Ich möchte mal schöne Ferien machen. Oder ich sollte ein super schönes Auto haben. Ich sollte eine tolle Frau haben. Ich sollte ein schönes Haus haben. Und wenn ich das euch jetzt aufzähle, muss ich sagen, das habe ich alles. Alles geschenkt bekommen. Und doch gibt es immer noch Situationen, wo meine Seele traurig ist, wo es ihr nicht wohl ist, wo es ihr nicht gut geht. Aber wir orientieren uns nach aussen. Und äußere Sachen sind ja überhaupt nicht schlecht, auch nicht für unsere Seele. Aber es reicht nicht, um eine völlige innere Zufriedenheit zu bekommen. Und Dallas Willard, ein amerikanischer Bibellehrer, hat das aus meiner Sicht sehr schön beschrieben, warum das so ist, wie es unserer Seele geht. Er hat geschrieben, du bist eine Seele, die von Gott geschaffen ist, und für Gott geschaffen ist. Und sie ist so geschaffen, dass du ihn brauchst. Das bedeutet, dass du nicht geschaffen worden bist, um dir selbst zu genügen. Alles zu machen, dass mit mir es gut geht und immer auf mich fokussiert. Ich bin gar nicht für das geschaffen. Ich bin geschaffen auf Gott hin. Und wenn wir auf Gott hin geschaffen sind, dann suchen wir unbewusst immer noch Frieden in der Seele. Das ist eben das, was wir dann spüren, wenn es uns nicht gut geht. Unsere Seelen haben also alles aufgenommen im Leben, was sie erlebt hat, was sie tagtäglich gehört hat. Von anderen hat deine Seele vieles gehört, von dir selber hat sie vieles gehört, was du über dir ausgesprochen hast, wenn ich also sage, oh, ich Esel. Ah, typisch. Dann rede ich negativ über mich und meine Seele hört das. Und sie lernt etwas. Mit der Zeit glaubt sie das. Ich muss nur oft genug sagen und meine Seele hört das. Solche Lügen sind schädlich für uns, aus dem Grund. Und wir merken jetzt etwas, wir haben Einfluss auf unsere Seele. Die macht nicht einfach irgendetwas, es ist nicht einfach so. In der Kindheit schon, da haben wir nicht viel steuern können, aber jetzt als Erwachsene können wir Einfluss nehmen auf unsere Seele und schauen, mit was beschäftigen wir uns unsere Seele. Der John Ortberg ist ein amerikanischer Psychologe und Theologe. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Hüter meiner Seele». Und in dem Buch geht es darum, wenn ich der Hüter bin von meiner Seele, dass ich Verantwortung habe. Nicht allein, aber ich habe auch Verantwortung für meine Seele. Und das beschreibt er dort. Und jetzt schauen wir, was der David macht. Der David übernimmt offensichtlich Verantwortung für seine Seele. Wir wissen von ihm, er hat einen Haufen Sachen auch geklagt und es ist ihm nicht gut gegangen, aber in dem Psalm nimmt er jetzt entschieden Einfluss auf seine Seele. Und er sagt, preise den Herrn meine Seele. Das ist ein Auftrag. Er sagt seiner Seele, mach das jetzt. Er wartet nicht, bis es einfach macht, sondern du kommst jetzt einen Auftrag über, durch Gott Ehre. Also wir sehen, der David nimmt bewusst und gezielt Einfluss. Der Roman Hasler hat auch ein Erlebnis gemacht mit dem Psalm. Und jetzt schauen wir mal, wie das bei dir gelaufen ist, Roman, wie du das erlebt hast, dass du zu dem Psalm gekommen bist. Lobe den Herrn, meine Seele.
Guten Morgen. Eine kleine Einführung. Das war im 2005, die Geschichte, die ich euch erzählen werde. Und ich habe schon ein paar Mal gehört, dass der David zu seiner Seele redet. Und für mich ist es einfach so, im Kopf oben habe ich es gewusst, dass der David oder dass wir als Christen zu unserer Seele reden sollen. Aber es ist nicht in die Taten oder nicht ins Herz umgewandelt worden. Und mir ist gerade bewusst worden, vorher, was du erzählt hast, dass unsere Seele sich auch dort selber beschützen kann. Habe ich den Römer 8 vielmal proklamiert und beim Kreis gelaufen und gesagt: Jesus, du bist der Herr. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Und bin so im Kreis gelaufen. Und zumal komme ich den Eindruck über, ich bin voll so im Kampfmodus gewesen und Sieg proklamieren. Und dann hat mir der Heilige Geist aufgezeigt, red zu meiner Seele, aber in Plural, also in Mehrzahl, wie wenn ich mit jemandem von euch rede. Und dann habe ich zu meiner Seele geredet, lob der Herr meine Seele und vergesst nicht, wenn er uns gut zu tun hat. Und dann habe ich zumal angefangen zu brüllen und ich bin nicht in Brüllstimmung, sondern in Proklamation und Siegstimmung. Und ich gemerkt, ich habe mit dem Römer 8 wie probiert, meine Seele zu beschützen. Und mit dem Psalm 103 ist mir wie offenbar geworden, dass der Herr sagt, du musst sie nicht beschützen, du musst mit ihr reden. Wie jemand, wo, sag mal, eine Seele, die schockiert ist oder nach einem Unfall, wo ein Mensch traumatisiert ist, red mit ihrer Seele und lass ihre Stimme, so wie es auch in unserer Predigtserie heisst. Und ich habe oft angefangen zu brüllen und seit dort ist mir bewusst geworden, dass man wirklich mit unserer Seele könnte und auch müssen reden und ihre Stimme geben. Weil wenn wir ihre Stimme abklemmen, probieren wir etwas zu verdrängen, was nicht funktioniert. Und Gott wird nicht verdrängen oder im Schatten lassen und das Licht bringen. Und das ist wie, lobe den Herrn meine Seele und vergesse nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da könnte ich auch vieles darüber erzählen, aber es gibt auch viele andere Leute, die das auch erlebt haben. Genau.
Wohl. Danke.
Roman hat seiner Seele dann auch einen Auftrag gegeben. Du hast das nicht einfach laufen lassen und es ist dir dann bewusst geworden. Und ich glaube, viele von uns, wie du schon gesagt hast, haben ähnliche Sachen auch erlebt. Wie es Maya gesagt hat in ihrem Gedicht, wenn wir mit der Seele reden und sagen, wo sie heranschauen soll, dann lenken wir ihren Blick. Und so nehmen wir Einfluss. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, wir könnten alle Geschichten erzählen, was er gut zu tun hat in unserem Leben. Ich kann es, ihr könnt es auch. Aber Monika kommt jetzt und sie erzählt uns eine Geschichte, die sie erlebt hat. Und es ist gut, wenn wir Sachen erzählen, damit wir es nicht vergessen und Gott dir überkommt.
Hallo.
Tut es noch nicht?
Nein. Jetzt ist gut. Ich habe mich gerade gefragt vorher, ob es vor 111 Jahren auch schon ein Mikrofon gehabt hat. Diesen Sommer bin ich in Irland in der Sommerferie und habe mich am 1. August wieder auf den Weg gemacht in die Schweiz. Bin da zu Dublin mit meinem Gepäck am Flughafen und an dem Schalter zum Einchecken. Da ist eine freundliche Dame gesessen und als ich ihr dann das Zeug gegeben habe, hat sie angefangen, die Stirn zu runzeln. Und als sie es kontrolliert hat im Computer, ist sie vorgelaufen mit meinem Pass. Da habe ich gedacht, was stimmt jetzt da nicht? Nach einer Weile ist sie wieder zurückgekommen und hat gesagt, sie müsse da noch kämpfen um meinen Platz. Ich soll jetzt da einfach mal auf der Seite warten. Und da habe ich gedacht, gut, ich kenne Gott mittlerweile gut genug, dass ich weiss, da hat er etwas vor. Da habe ich angefangen loben und preisen, was er jetzt da vorhat und was er gute Pläne hat. Und nach einer Weile ist es wieder gekommen. Er hat gesagt, ich soll einfach Geduld haben und warten, sie finden schon eine Lösung. Der Flug sei überbucht und sie haben keinen Sitzplatz mehr. Sie müssen mal warten, bis alle eingestiegen sind. Und dann schauen wir mal, ob ein Sitz frei wird. Oder? Und ich da gestanden und gesagt, danke Herr, das ist wunderbare Pläne. Und dann ist die Zeit umgegangen, dann bis zur Boarding Time. Und dann hat sie mich wieder gerufen. Und da war eine andere Frau da, sie sagt, sie hat jetzt keinen Platz mehr, aber sie sei ja nicht mein Fehler. Ich darf jetzt Business Class fliegen und sie hat da Lady, die führt mir jetzt den Fast Track, dann komme ich noch rechtzeitig. Dann bin ich da blitzartig durchgekommen und dann erst, wo alle anderen schon eingestiegen sind und ich auf die Uhr geschaut habe, habe ich gemerkt, dass meine Uhr eine halbe Stunde hinten rein geht. Und dank dem bin ich dann wunderbar rechtzeitig, sie hatte einen Sitzplatz gehabt Und dann ist ein grösserer Herr eingestiegen am Fensterplatz, also ich war im Gang gewesen, und dann zwischendrin ist leer gewesen. Und ich sagte, ob ich nicht noch ein bisschen aufrutschen darf, dass ich ein bisschen mehr sehe. Und sagt er, ich soll doch ans Fenster her sitzen, gerade so gerne am Gang. Und dann durfte ich am Fensterplatz sitzen. Und das Wetter war auch noch gut genug, dass ich abgesehen habe. Und ich bin verwöhnt worden nach Strich und Faden. Und ich bin so, einfach so überwältigt von Gottes Güte heimgekommen. Ich habe nie in meinem Leben dürfen Business Class fliegen. zum gleichen Preis, oder? Und irgendwie ist aus dem Ganzen dann noch gebetet worden. Dann habe ich gesagt, Herr, lass mich immer das Gute behalten, was du mir tust, und das Schlechte, was passiert ist, vergessen. Aber lass mich nie vergessen, was aus dem Negativen alles Gutes geworden ist. Amen.
Ja, was können wir lernen daraus? Erzählen wir unsere Geschichte weiter. Es ehrt Gott. Es tut unserer Seele gut. Und wir vergessen es nicht. Das heisst, wir sollen es nicht vergessen, was er gut zu tun hat. Danke dir vielmals, Monika. Denn im nächsten Vers heisst es, er vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Der David sagt das zu seiner Seele. Meine Seele, er vergibt dir alle Schuld und er heilt alle deine Krankheiten. Es gibt die VFMG, das ist die Vereinigung von freien Missionsgemeinden in der Schweiz. Die feiern dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum. Und die Geschichte der VFMG, die hat mit ganz grossen seelischen Nöten angefangen. Im Jahr 1967 hat sich der Brüderverein getrennt. Und die VFMG ist als neue Vereinigung daraus entstanden. Da war Streit, da war Unverständnis. Der Sam Moser war lange der Vorsteher von der VFMG, von dieser neueren Vereinigung, die jetzt eben 50 Jahre feiert. Und der schreibt im Spektrum, christliche Zeitschrift, über die ganze Geschichte. Die Ursache von dieser Trennung, Ursache waren nicht nur Engführung in Lebens- und Glaubensfragen. Da spielte bewusst oder unbewusst auch erlittene persönliche Verletzung und Demütigung eine Rolle. Und er sagt, aus der heutigen Sicht sind sowohl die, die geblieben sind, als auch die gegangen sind, schuldig geworden. Und was ich jetzt ganz speziell finde, und ich möchte das jetzt auch zitieren, was Sam Moser jetzt im Rückblick sagt. Die tiefsten Gründe der Entzweiung liegen anderswo. Also nicht in den Lebens- und Glaubensfragen. Im Erkalten der ersten Liebe. Die Gnade lebte ein kümmerliches Dasein im Leitungsgremium und an der Basis. In dem Psalm 103 geht es ganz fest um Gnade. Gnade von Gott. Und was der Sam Moser da schreibt, es ist das Kernthema oder eines der Kernthemen, wo wir uns schuldig machen, wenn Gnade ein kümmerliches Dasein hat oder Güte. Und in der Folge, wenn man das so macht und sich, wenn man nicht in der Gnade einander begegnet, werden wir schwer verletzt und es gibt verwundete Seelen. Und wie sieht denn so eine verwundete Seele aus? Eine verletzte Seele ist wie ein Abfallberg. Da tragen wir ganz einen Haufen Zeug in unserer Seele umeinander. Und die Not von der Seele wird immer grösser. Wenn man die Seele würde so darstellen, dann könnte man sagen, sie wird abgedrückt unter dieser Last, immer tiefer, und man verdrückt sie. Und es ist gut, wenn sie wieder kann befreit werden von dieser Last. Und in dem Vers heisst es, er heilt uns von dieser Schuldenlast. Und darum ist der David glücklich und preist Gott, dass er die Schuld vergibt. Und nachher heisst es da, im Vers, ihr habt das gelesen oder gesehen vorne, und heilt alle deine Krankheiten. Ich wundere, was du jetzt würdest sagen zu dem. Und heilt alle deine Krankheiten. Alle Krankheiten werden geheilt, David. Da hätte ich noch eine Frage an dich. Da musst du mir erklären, wie das gemeint hast. Ich kenne immerhin einen Haufen Gläubige, die zum Doktor gegangen sind, die das Leben lang krank waren, und gestorben sind. Und er sagt, heilt alle deine Krankheiten. Was stimmt da nicht? Es ist mir wichtig, bevor ich da noch mehr dazu sage, dass ihr meine Haltung, meine Persönlichkeit kennt. Und die ist, ich glaube, dass Gott Kranke heilt und Wunder tut. Heute noch. Und nicht wenig. Ich habe es auch selber erlebt. Als ich noch in der Schule war, hatte ich mal Knochenmarkeiterung. In der Wachstumsphase war das. Und die Ärzte haben dann gesagt, es könnte dann sein, dass das Bein kürzer bleibt und dass ich nachher hinke. Die Gemeinde in Sirnach da, die hat gebetet und ich habe kein verkürztes Bein, ich bin 100% geheilt worden. Etwas, was ich vor ein paar wenigen Jahren erlebt habe, dass ich plötzlich einen Venenastverschluss hatte im Auge da und ich habe nur noch 10% gesehen. Und die Augenärztin hat gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir das stabilisieren bei 10%. Wenn ich gelesen habe, dann hat ganz Linien im Buch so gemacht. Und ich habe gedacht, ja, wie kommt das raus? Wenn ein Auge jetzt so kaputt ist, noch etwas, noch mal etwas Ähnliches, zweiter Venenastverschluss und dann bist du blind. Und sie hat dann gelasert und gemacht in meinem Auge, damit man das wenigstens hätte stabilisieren können. Und zwar genau dort, wo man muss fokussieren muss, damit man scharf sieht. Ich bin zu den Ältesten gegangen, sie haben bettet mit mir, sie haben mich gesalbt mit Öl. Mit meiner Brille da sehe ich 100%. Man hat gemeint, man müsse es bei 10% können stabilisieren und wäre dann schon glücklich. Und ich merke überhaupt nichts mehr von dem jetzt. Aber warum heilt er nicht alle? Die Antwort ist ganz einfach. Ich weiß es nicht. Es gibt zu dem Vers ganz verschiedene Auslegungen. Die einen sagen, das bezieht sich auf das tausendjährige Reich, wenn Frieden ist da. Die anderen sagen, in der Ewigkeit, wenn wir mal bei Gott sind, ich glaube, dort machen wir alle ein Häkchen. Da sind wir einverstanden damit, dort wird es so sein. Und dann gibt es noch eine andere Erklärung zu dem Vers im Handbuch zur Bibel. Und das ist auch das, was ich persönlich nachvollziehen kann und glaube, dass das da der Fall, also dass das da zutrifft. Für das muss man etwas wissen. Wenn Psalmen geschrieben worden sind, das ist eine hebräische Dichtung. Und in der hebräischen Sprache hat man eine Bildsprache. Also wird vieles mit Bildern dargestellt. Und die Poesie oder die Dichtung, dort mal, zu der Zeit auch vom David, die kennt keinen Reim. Wie jetzt das, was vorhin Maya uns vorgelesen hat, das ist im deutschen Sprachgebrauch, auch im Englischen gibt es das. Aber im Hebräischen hat es nicht so gegeben. Also eine Dichtung, ein Gedicht ist nicht ein Reim, sondern dort geht es darum, dass immer eine Aussage gemacht wird und nachher kommt die gleiche Aussage nochmal, aber mit einem anderen Bild, das erste bestätigt. Wenn man das jetzt so anschaut, dann liest sich das so, er vergibt dir alle deine Schuld. Da haben wir noch, glaube ich, keine Schwierigkeit. Die meisten von uns können da glauben. Und ich hoffe, wir können es glauben. Und heilt alle deine Krankheiten. Dann ist eben Krankheiten wie Schuld zu verstehen. Und er nimmt die Last, die auf meiner Seele ist, die mich krank macht, dann nimmt er von meiner Seele. Also Schuld ist wie Krankheit für die Seele. Und das wird dann weggenommen. Und so geht es dann auch wieder auf, dass man es verstehen kann, wie es David da wahrscheinlich gemeint hat. Im Vers 4 heißt es, er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Der Vers ist für mich der, der mich von Anfang an irgendwie gepackt hat. Ich habe immer gedacht, da steckt irgendetwas Tieferes drin und ich möchte gerne mit euch ein Stückchen an diesem Vers jetzt bleiben. Da wird Wesen von Gott ganz deutlich zeigt. Sein Wesen ist Güte oder Gnade, wo wir vorhin schon gesehen haben, das Wort Gnade und Erbarmen. Das ist der Charakterzug von Gott. Er ist so, durch und durch. Er ist Güte und es ist nicht stimmungsabhängig bei ihm. Er ist nicht heute so, morgen nicht, sondern er ist Güte und er ist Barmherzigkeit. Und er erlöst dich aus Todesgefahr. Jetzt, er rettet dich, wenn ich gesagt habe, wir sollen für unsere Seele auf unsere Seele achten und sie hüten. Wir können sie nicht retten. Das macht Gott. Aber jetzt noch das Wort, er krönt dich. Eine Krone, das ist ein sichtbares Zeichen von Königswürde und von Autorität. Und ich habe mich dann gefragt, wer darf eigentlich eine Krönung durchführen? Wie ist das wirklich? Ich habe noch mal geschaut, wie das in England ist. Das ist jetzt ein Bild, das man merkt, das ist schon ein bisschen älter, von 1926. Queen Elizabeth II. König. Und sie wird hier gekrönt vom Erzbischof von Canterbury. Er ist das Oberhaupt von der Kirche, von der englischen Kirche. Und der darf das machen. Und die Krönung, das sieht man hier auf dem Bild, das ist in einer Zeremonie, die imposant ist. Jetzt bist aber du, Damaris, nicht Königin von England. Und in der Bibel heisst es, du bist gekrönt. Und zwar nicht vom Erzbischof von Canterbury. Du bist vom höchsten Gott gekrönt, persönlich. Und das gilt für uns alle. Wer die Krone trägt, mit Güte und ist mit der Güte und mit dem Erbarmen von Gott wie bedeckt, gekrönt. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er dich nicht nur mit dieser Krone, sondern er sieht dich überhaupt mit seiner Gnade und mit seinem Erbarmen. Und mir macht das Mut. Und ich möchte auch dir Mut machen, dich selber als Gekrönter sehen mit Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Und es ist auch gut, wenn wir uns gegenseitig so sehen. Kannst das versuchen, jetzt mit einem inneren Bild bei dir mal zu machen. Nicht nur dich als gekrönte Person sehen, sondern auch die anderen. Die sind alle auch von Gott so gesehen. Und jetzt wird David das ausführen, Vers 8 bis 14, den möchte ich euch vorlesen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Güte. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Und das ist erfüllt mit Jesus. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Güte gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Sofern der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Man findet eine Bestätigung im Neuen Testament zu dem Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Auch den möchte ich euch noch lesen, weil das ist erfüllt, was wir vorhin im Psalm gesehen haben. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Also wir sind Staub und schwach. Aber Jesus kann uns verstehen, so steht es da. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Der nächste Teil, den müssen wir auch nochmal anschauen. Ich staune einfach über da. Jetzt heisst es doch da, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Haben wir im Psalm 103 gesehen. Und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jetzt möchte ich dich fragen, traust du dich vor den Thron Gottes, voll Zuversicht vor den Thron Gottes zu gehen? Jetzt, heute? Oder wenn wir am Ende von unserem Leben stehen und der Tod vor uns ist, traust du dich voll Zuversicht, vor den Thron Gottes geführt zu werden? Und ich will das über dir jetzt ausrufen und dir Mut machen, dass du voll Zuversicht vor den Thron von Gott gehst. Jetzt innerlich, heute schon, jeden Tag und auch, wie wir da mal gehen. Der Grund ist, du bist jetzt schon gekrönt mit dieser Krone. Gott sieht dich so. Also wenn du jetzt als gekrönte Person vor den Thron gehst, wie sieht dich Gott? Mit einer Krone und überkleidet mit seiner Gnade und Barmherzigkeit. Im Lobpreis und in der Anbetung sind wir eingeladen, in dieser inneren Vorstellung, gekrönt mit Gnade und Erbarmen, voll Zuversicht vor den Thron Gottes zu gehen und ihn dort anzubeten und zu preisen. Weil er ist ein überaus gnädiger Gott und dafür wollen wir ihm danken, wie der David. Und so erleben wir schon jetzt und da in der Gemeinde miteinander, auch wenn wir allein sind, ein Stück Himmel auf Erde. Und wir treten so in göttliche Dimensionen ein wie es David auch schon erlebt hat. Ich möchte 5 Gedanken zum Schluss euch nochmal zeigen. Lenken wir doch den Blick, oder lenk du deinen Blick von deiner Seele aufs Gute, was er für dich tun hat. Und wenn du das machst, dann bist du ein guter Hüter von deiner Seele, weil du nimmst Einfluss auf deine Seele. Zweite, sieh dich selber mit der Krone von der Güte und der Barmherzigkeit. Und schau auch dafür, dass du die anderen so siehst. Und in der Anbetung sind wir eingeladen, voll Zuversicht vor den Thron von Gott zu kommen. Und dort zu sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Und das machen wir jetzt miteinander.